Hier ist die Stimme Vietnams, gesendet aus Hanoi, der Hauptstadt der Sozialistischen Republik Vietnam.
Einen schönen guten Tag aus Hanoi. Im Studio begrüßt Sie Phương Linh. Schön, dass Sie dabei sind. Heute hören Sie die folgenden Themen. USA wollen Iran mit massiven Sanktionen in die Knie zwingen. Das Hmong-Haus bewahrt traditionelle Werte der Bago. Die Kultur- und Sportmeldungen. Zuerst hören Sie die Nachrichten mit Ngọc Nương.
Die Schlagzeilen. KPV-Generalsekretär und Staatspräsident Ulam fordert die grundlegende Reform des Bildungswesens. Die Sozialfürsorge der Bevölkerung liegt in der Verantwortung des Staates. Förderung der Ressourcen der Auslandsvietnamesen. Die Nachrichten im Einzelnen. KPV-Generalsekretär und Staatspräsident Ulam hat am Dienstag in Hanoi eine Sitzung mit den zuständigen Behörden über die Umsetzung des Beschlusses Nummer 71 des Politbüros zur bahnbrechenden Entwicklung von Bildung und Ausbildung geleitet. Der Beschluss wurde vor einem Jahr ins Leben gerufen. Der Partei- und Staatschef betonte, dass der Bildungssektor den Beschluss in der kommenden Zeit entschlossener umsetzen müsse, um substanzielle Ergebnisse zu erzielen. Gleichzeitig müsse der Bildungssektor das Ziel erreichen, aber ausreichend Schulen, Klassenzimmer und Lehrkräfte zu verfügen.
Wir müssen abgelegene Gebiete, Grenzregionen und Inseln sowie Gebiete der ethnischen Minderheiten priorisieren und gleichzeitig die Überlastung der Schüler in Städten, Industriegebiete und Regionen mit raschem mechanischem Bevölkerungswachstum angehen. Ziel ist es, sicherzustellen, dass keinem Schüler Lernmöglichkeiten aufgrund eines Mangels an Schulen, Klassenzimmern oder Lernkräften vorenthalten werden. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Qualität der Bildung und die Zukunft eines Kindes zu stark davon abhängen, wo es geboren und aufgewachsen ist. Die Gewährleistung eines gerechten Zugangs zu hochwertiger Bildung muss einer der wichtigsten Maßstäbe für die Umsetzung des Beschlusses Nummer 71 sein.
KPV-Generalsekretär und Staatspräsident Ulam hat am Dienstag in Hanoi mit der Parteileitung der Regierung und den zuständigen Behörden zur Umsetzung sozialpolitischer Maßnahmen getagt. Ulam betonte, dass Sozialfürsorge ein Grundrecht der Bevölkerung, die Gewährleistung der Sozialfürsorge sei eine Verantwortung von Staat und Gesellschaft und zugleich eine Investition in Menschen und Zukunft des Landes. Die Wirksamkeit sozialpolitischer Maßnahmen müsse umfassend unter Berücksichtigung von Gesundheit, Bildung, Qualität der Human Ressourcen, sozialer Stabilität und Vertrauen der Bevölkerung bewertet werden. Der KPV-Generalsekretär und Staatspräsident hatte dazu aufgerufen, Ressourcen vorrangig für Kinder, ältere Menschen ohne Rente, Menschen mit Behinderungen, Angehörige ethnischer Minderheiten, Opfer von Naturkatastrophen, Arbeitslose, Gewaltopfer sowie schutzbedürftige Personen bereitzustellen. Unternehmen sollen Ambitionen haben, um sich zu großen Unternehmen zu entwickeln und Geschäfte in der Region und in der Welt zu erweitern. Das sagte Premierminister Lê Minh-hung bei der Teilnahme an der Zeremonie zum 20. Gründungstag des Verbandes für kleine und mittlere Unternehmen Vietnams, die am Dienstag in Hanoi stattfand. Dabei betonte der Regierungschef die Schlüsselrolle der Privatwirtschaft, vor allem der kleinen und mittleren Unternehmen in der Verwirklichung des zweistelligen Wachstumsziels und der Entwicklungsstrategien des Landes bis 2030 und 2045. Er forderte die starke Reduzierung von administrativen Verfahren, vor allem bezüglich der Steuer, Zölle und Grundstücke. Auf der Gesetzentwurf zur Entwicklung der kleinen und mittleren Unternehmen sollte vervollkommnet werden, erklärte Premierminister Lê Minh Hưng weiter.
Es ist notwendig, große Ambitionen zu pflegen und sich selbst weiterzuentwickeln. Die Politik des Staates und die Unterstützung des Verbandes sind wichtig, können jedoch die eigenen Anstrengungen der Unternehmen nicht ersetzen. Wissenschaft und Technologie, Innovation, digitale Transformation, grüne Transformation sowie die Qualität der Fachkräfte sollten als Treiber genutzt werden, um die Produktivität zu erhöhen, die Führungskompetenz zu verbessern, finanzielle Transparenz zu schaffen, Marken aufzubauen und das Risikomanagement zu stärken.
Lê Minh Hưng betonte, die Regierung werde die Unternehmen stets begleiten, deren legitime Interessen schützen und ein gleichberechtigtes und transparentes Umfeld für sie schaffen, damit die Unternehmen Durchbrüche beim neuen Entwicklungsweg erreichen könnten. Die Auslandsvietnamesen sind nicht nur ein untrennbarer Bestandteil des vietnamesischen Volkes, sondern gelten auch als eine der wichtigen strategischen Ressourcen, die zur Erhöhung der nationalen Gesamtstärke beitragen. Das sei zum ersten Mal im Beschluss Nummer 23 des Politbüro über Auslandsvietnamesen festgelegt worden, sagte Vize-Außenministerin Lê Thị Thu Hằng. Ihr zufolge ist das ein neuer Entwicklungsschritt im Denken der Partei, die zeige, dass die nationale Stärke nicht nur aus den Ressourcen im Inland entstehe, sondern auch aus der Intelligenz, dem Potenzial, dem Ansehen und dem Netzwerk von über 6,5 Millionen Vietnamesen weltweit. Die Arbeit bezüglich Auslandsvietnamesen sollte in der kommenden Zeit nach dem Denken gestaltet werden, die Gemeinschaft in den Mittelpunkt zu stellen, sowie die Vernetzung und die Förderung der Ressourcen als Schwerpunkt zu nutzen. Die Suche, Bergung und Identifizierung sterblicher Überreste gefallener Soldaten stellen eine besondere politische Aufgabe dar. Das betonte General Nguyễn Trọng Nghĩa, Leiter der Politikabteilung der vietnamesischen Volksarmee, in einem Interview mit dem Radiosender Die Stimme Vietnams über 500 Tage Kampagne zur Suche, Bergung und Identifizierung der sterblichen Überreste von gefallenen Soldaten. Ihm zufolge trägt die Kampagne dazu bei, die großen Verdienste der Gefallenen und ihrer Angehörigen zu würdigen. Dies sei zudem eine bedeutsame Aktivität anlässlich des 80. Jahrestags der Kriegsinvaliden und Gefallenen am 27. Juli 2027.
Hơn nửa thế kỷ có thể là một khoảng thời gian thì rất là dài.
Mehr als ein halbes Jahrhundert kann eine sehr lange Zeit im Leben eines Menschen sein. Doch das Warten von Müttern, Vätern, Ehefrauen, Kindern und Kameraden auf die gefallenen Soldaten hat nie aufgehört. Die Rückführung der sterblichen Überreste eines gefallenen Soldaten in seine Heimat ist eine heilige und bedeutungsvolle Wiedervereinigung. Die 500-Tage-Kampagne ist daher nicht bloß eine Kampagne zur Suche, Bergung und Identifizierung der Überreste gefallener Soldaten. Sie ist auch eine Reise der Verantwortung, der Dankbarkeit und der kameradschaftlichen Verbundenheit. Auf diesem Weg suchen wir nicht nur nach jenen, die sich geopfert haben, sondern auch nach den Erinnerungen, Geschichten und Werten, die die geistige Stärke der vietnamesischen Nation ausmachen.
Die 500-Tage-Kampagne setzt sich zum Ziel, Überreste von 7000 Gefallenen zu bergen, Probenentnahme aus rund 230.000 Gräbern nicht identifizierter Gefallenen auf Soldatenfriedhöfen abzuschließen und DNA-Analysen an etwa 18.000 Proben von Überresten durchzuführen. Hier noch einmal das Wichtigste in Kürze. KPV-Generalsekretär und Staatspräsident Tô Lâm fordert die grundlegende Reform des Bildungswesens. Die Sozialfürsorge der Bevölkerung liegt in der Verantwortung des Staates. Förderung der Ressourcen der Auslandsvietnamesen. Soweit die Nachrichten der Stimme Vietnams.
Die Die US-Regierung hat am Montag eine Reihe Neuwirtschaftssanktionen gegen den Iran angekündigt und erklärt, sie werden das Land durch die Erdrutschung seiner Wirtschaft in die Knie zwingen. Die jüngste Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran droht schwerwiegende wirtschaftliche Folgen nicht nur für den Iran, sondern auch für den Nahen Osten und die Welt nach sich zu ziehen. Ein Beitrag von Quang Sum, geschwungen von Duan Chang.
US-Finanzminister Scott Bessent kündigte am Montag neue Wirtschaftssanktionen gegen den Iran an. 5 Tage zuvor verkündete US-Präsident Donald Trump den Beginn eines beispiellosen Wirtschaftskriegs, der darauf abzielt, den Widerstand des Iran zu brechen. US-Finanzminister Bessent sprach auf einer Pressekonferenz am Montag von 5 Bereichen, die dem Iran als Einnahmenquellen oder zur Umgehung von Sanktionen dienen, nämlich digitale Vermögenswerte, Technologie, Gold, Luftfahrt und Schifffahrt. Diese sollen aber nicht nur das Land selbst treffen, sondern auch Unternehmen und Staaten, die mit Teheran Handel treiben. Das US-Finanzministerium hat dafür knapp 60 Unternehmen, Personen und Schiffe auf die Sanktionsliste gesetzt. Sie stehen laut US-Regierung mit dem iranischen Wirtschafts- und Ölgeschäft in Verbindung. Bessent sagte, die neuen Maßnahmen seien Teil dessen, was die Trump-Regierung als wirtschaftlicher D-Day bezeichnet. Ziel sei es, den Iran von allen Einnahmequellen abzuschneiden. Der US-Finanzminister sprach zudem eine Warnung an Länder mit wirtschaftlichen Beziehungen zum Iran aus.
Every country has a defined timeline to shut down activities. We have identified.
Jedes Land hat einen festgelegten Zeitplan für die Einstellung der von uns identifizierten Aktivitäten. Sollten keine Maßnahmen ergriffen werden, werden wir unsererseits einseitig über die Befugnisse des Finanzministeriums handeln. Und lassen Sie mich eines klarstellen, jede Stelle, die Geldwäsche im Auftrag des Iran ermöglicht, wird aus dem US-Dollar-System ausgeschlossen.
Als Reaktion auf die neuen umfassenden Wirtschaftssanktionen aus Washington hat die iranische Regierung bekräftigt, dass sich das Land auf alle möglichen Szenarien vorbereite. Dazu der iranische Wirtschafts- und Finanzminister Ali Madatinadeh.
Sie haben versucht, die Entschlossenheit sowohl des iranischen Volkes als auch der iranischen Amtsträger auf die Probe zu stellen und sind jedes Mal gescheitert. Es scheint, sie haben sich nun dazu entschlossen, einen weiteren Misserfolg zu riskieren. Wir haben diese Tage schon vor langer Zeit vorausgesehen und sind uns ihrer Pläne vollkommen bewusst. Die iranische Regierung hat einen 2-Jahres-Plan ausgearbeitet und ist bereit, auf diese Entwicklungen zu reagieren.
Die iranische Führung bekräftigte zudem, dass neue US-Sanktionen nichts an Entschlossenheit des Iran ändern würden, seine Unabhängigkeit, Souveränität und nationale Interessen zu verteidigen. Wie werden die betroffenen Staaten reagieren angesichts der Tatsache, dass sich die US-Sekundärsanktionen erheblich auf Banken und Unternehmen in Drittstaaten auswirken werden, die Handels- und Investitionsbeziehungen zum Iran unterhalten? US-Finanzminister Bessent erklärte, Länder, die sich den US-Sanktionen nicht anschließen, würden an Irans Isolation teilhaben. Er nannte jedoch keine Einzelheiten dazu, welche Länder betroffen seien oder wann die Sanktionen verhängt würden. US-Präsident Trump habe zahlreiche Telefonate mit Staats- und Regierungschefs verschiedener Länder geführt, um sicherzustellen, dass diese ihre wirtschaftlichen Beziehungen zum Iran abbrechen, so Bessent. Beobachtern zufolge hängt der Erfolg oder Misserfolg der neuen US-Wirtschaftssanktionen maßgeblich von wenigen Staaten ab, insbesondere von China. Die zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt unterhält enge Wirtschaftsbeziehungen zum Iran und kauft Berichten zufolge bis zu 80% der Ölexporte des Landes.
Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Lin Jian, erklärte am 21. August.
China lehnt rechtswidrige, einseitige Sanktionen ab, die keine völkerrechtliche Grundlage haben und nicht vom UN-Sicherheitsrat autorisiert würden. China fordert die betroffenen Parteien auf, verantwortungsvoll zu handeln und Fragen auf politischem und diplomatischem Wege zu lösen.
Andrew Miller, Experte am Center for American Progress, stellte fest, dass die Ankündigung neuer US-Wirtschaftssanktionen gegen den Iran und dessen Handelspartner eine klare Tatsache unterstreicht, dieser Konflikt trägt in keiner Weise dazu bei, die USA dem Ziel näher zu bringen, das Atomprogramm zu beseitigen oder die iranische Regierung zu schwächen. Und auch wenn sich Wirtschaftssanktionen als wirksam erweisen mögen, sei es höchst unwahrscheinlich, dass sie zu einer raschen, für die USA vorteilhaften Lösung führen würden.
Kulturen der 54 Völker Vietnams.
Die Angehörigen der Volksgruppe der Bago wohnen in der Bergregion des Chungseon-Gebirges in der Provinz Guangxi und in der Stadt Hue in Zentralvietnam. Sie haben gemeinsamen Raum für gemeinschaftliche Aktivitäten, nämlich die langen Stelzenhäuser, die die Bago als Mong-Haus bezeichnen. In diesem Haus werden die traditionellen Werte der Bago bewahrt. Ein Beitrag von Lê Hiếu, Như Nguyễn und Nguyễn Hiếu, gesprochen von Đoàn Trang.
Das traditionelle Mong-Haus der Bago wird aus Holz und Bambus gebaut, dessen feste Struktur dem harten Klima der Bergregion geeignet ist. Das Strohdach mit den Symbolen zweier Büffelhörner und den weißen vierblättrigen Mustern ist ein Symbol für Einheit und Zusammenhalt der Bago. Die Struktur des Mong-Hauses ähnelt dem langen Stelzenhaus. Es gibt einen Spielraum für die Kinder und einen Raum für das Trocknen von Agrarprodukten. Die Zahl der Räume hängt von der Zahl der Familien in großen Familien ab, die nach der Ordnung und Stufe der großen Familie errichtet werden. Dazu der Dorfoberhaupt in der Gemeinde A Lưới 1 der Stadt Huế, Lê Thanh Tước.
Das Mong-Haus dient der Veranstaltung von Treffen und Festen wie dem Adioping-Fest zur Ehrung der Vorfahren und dem traditionellen Asakol-Fest zur Begrüßung der neuen Reisernte. Diese Aktivitäten gelten als allgemeine Angelegenheit des Dorfes.
Ein Mong-Haus wird normalerweise in 5 Räume eingeteilt. Am wichtigsten ist der Raum in der Mitte, der für den Dorfältesten, den Ahnenkult und den Empfang besonderer Gäste benutzt wird. Im Hauptraum verehren die Bago im Dorf Annam Präsident Ho Chi Minh. Vor den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts hat es im Dorf Annam in der Gemeinde A Lưới 1 12 Mong-Häuser gegeben. Im Laufe der Zeit ist die Zahl dieser Einrichtungen weniger geworden. Erst 2012 haben sich die Brüder im Dorf Ho Chen und Ho Tung Van bemüht, die traditionellen Werte der Volksgruppe wieder zu beleben. Sie hätten die Dorfbewohner dazu mobilisiert, sich für den Nachbau des Mong-Hauses zu engagieren, sagt der Dorfälteste Ho Chen.
Mit der Genehmigung der Leitung und der Einigung der Bewohner haben wir das Mong-Haus nachbauen lassen. Mein Bruder Ho Tung Van hat die Dorfbewohner mobilisiert, Gelder für den Bau zu spenden.
Das traditionelle Mong-Haus der Bago im Dorf Annam wurde vor kurzem als historische Gedenkstätte auf Stadtebene anerkannt. Das Mitglied der Vaterländischen Front des Dorfes Annam, Ho Van Thuy, freut sich.
Bà con người Paco làng An Nam rất vinh dự, Đảng Nhà nước công nhận cái nhà là di sản văn hóa cấp tỉnh.
Diese Anerkennung ist für die Angehörigen der Paco im Dorf eine große Ehre. Unsere Vorgänger haben dieses traditionelle Haus gebaut, das für die nächsten Generationen weiter bewahrt werden sollte.
Nach der Einweihung des Mauernhauses im Dorf Annam hat das Geschichtsmuseum der Stadt Hue die Behörde der Gemeinde Alle 1 beauftragt, diese Einrichtung zu verwalten, zu bewahren und sie für die Erziehungsarbeit zu nutzen. Derzeit werden mehr als 100 Dokumente und Gegenstände über das Leben und die Produktion der Paco im Mauernhaus im Dorf Annam ausgestellt. Der Vizevorsitzende des Volkskomitees der Gemeinde Alu 1, Lê Hoàng Vũ Hải Quang, sagt:
Nhà Mon ở Thuận Nam đã được Ủy ban nhân dân thành phố công nhận là cái di tích lịch sử văn hóa.
Die Anerkennung des Mon-Haus als historische Gedenkstätte auf Stadtebene ist für den Erhalt und die Entfaltung der Kulturwerte der Paco von großer Bedeutung. In den vergangenen Jahren hat die Lokalbehörde stets mit den Dorf Ältesten bei der Förderung der Werte der Gedenkstätte kooperiert. Sie haben zudem die Dorfbewohner mobilisiert, die Einrichtung zu pflegen, damit sie mit der Zeit erhalten bleiben.
Für die heutige Generation gilt die Anerkennung des Mauernhauses als historische Gedenkstätte, als ihr Stolz auf die Herkunft und Identität der Paco, mit dem sie die Bewahrung der traditionellen Werte ihrer Volksgruppe fortführen wird.
Das war das Lied Die Schönheit der Heimat, gesungen von der Musikband Mat Ngọc. Nun hören Sie die Kultur- und Sportmeldungen mit Ngọc Nương.
Das Jugendkammerorchester des Konservatoriums von Ho Chi Minh Stadt ist vor kurzem in der russischen Hauptstadt Moskau aufgetreten. Das Event fand im Rahmen des 4. Bund-Jugendorchester-Festival statt. Das Orchester befand aus 26 Mitgliedern unter der Leitung von Dirigenten Nguyen Phu Sơn. In Moskau präsentierten die vietnamesischen Künstler ein Programm, das klassische europäische Werke mit vietnamesischer Musik verbindet. Dazu zählen Rossinis Sonate Nummer 1 für das Streichorchester, Vivendis Concerto der Winter aus den 4 Jahreszeiten, das Klavierkonzert Nummer 23 von Mozart sowie Handels Konzert für Harfe und Streichorchester. Im Kultur- und Tourismusdorf der vietnamesischen Volksgruppen in Hanoi haben Künstlerinnen und Künstler aus der südvietnamesischen Stadt Cần Thơ das Thạc Côn Fest wiederbelebt. Das Ereignis fand im Rahmen einer Reihe von Aktivitäten im August unter dem Motto Reise in den Südwesten durch Kulturzüge der Khmerstadt und unter das immaterielle Kulturerbe dieser Volksgruppe ehren. Das traditionelle Takon-Fest ist für die Khmer von großer kultureller und spiritueller Bedeutung. Es stellt den Wunsch nach Frieden, Wohlstand, günstigem Wetter, ertragreichen Ernten sowie einem friedlichen und glücklichen Leben sowie den Zusammenhalt der Gemeinschaft dar. Am 13. September wird der Marathonlauf Bien Express Quignon 2026 mit drei Distanzen, 5 Kilometer, 10 Kilometer und 21 Kilometer stattfinden. Erwartet werden 8000 Läuferinnen und Läufer. Das Turnier ist der 7. Saison des Systems von Marathonlauf Bien Express, das seit 2019 veranstaltet wird. Die neuen Punkte in diesem Jahr liegen in der Verlegung des Laufs von Juni in den September und den vorübergehenden Aussetzen der 42 Kilometer Distanz. Dabei können Läuferinnen und Läufer über die Küstenstraße laufen. Besonders können sie die Gikau-Bucht erleben, die mehr als 20 Kilometer südöstlich des Stadtzentrums von Quignon liegt und als die Malediven Vietnams bezeichnet wird. Am Montag hat die vietnamesische Volleyball-Nationalmannschaft der Frauen ihr zweites Spiel bei der Asienmeisterschaft 2026 gegen die Auswahl aus Hongkong China bestritten. Dabei errang das Team Vietnam einen 3:0-Sieg und festigte damit seine Chance auf den Einzug ins Viertelfinale. Dieser Sieg brachte Vietnam zudem weitere 4,35 Punkte in der FIVB-Weltrangliste ein. Damit rückt die vietnamesische Mannschaft vorübergehend auf Platz 32 der Welt vor. Laut Spielplan trifft sie im letzten Gruppenspiel am Dienstag auf die Auswahl aus Japan.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Wirtschaft heute, jetzt auch auf Spotify. Entdecken Sie spannende Beiträge zu wirtschaftlichen Themen und interessante Hintergründe. Ab September auf Spotify. Wirtschaft heute.
Liebe Freunde, das war schon alles für heute. Mein Name ist Feng Ling und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss und auf Wiederhören.